Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir, es liegt an mir, es liegt an uns. Es braucht Mut, es braucht neue Wege, es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren. Durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal aus Oberösterreich zu uns gereist, Monika Eichberger. Sie ist Pharmazeutin, Apothekerin in Mauthausen, Vizepräsidentin der Oberösterreichischen Apothekerkammer und vieles mehr. Ich habe mich schon sehr auf den Podcast gefreut. Im Herbst letzten Jahres durfte ich in Oberösterreich einen Vortrag halten, wo ab und zu der Beamer nicht funktioniert hat. Sie hat damals sozusagen für die Apothekerkammer die Veranstaltung geleitet und wir haben diese Technikprobleme wunderbarst gemeinsam gelöst. Sozusagen ihre Entspanntheit hat sich auf mich übertragen und somit war der Vortrag dann auch gelungen. Also die Vorzeichen standen sehr gut. Jetzt zum heutigen Podcast. Es gibt genug Themen, über die ich mich sehr gerne mit ihr unterhalten habe. Beispielsweise, wie lange wirken Pflanzen, wenn man sie durchgehend einnimmt? Was ist mit dem Thema der Polypharmazie? Wie führt man eine gute Kommunikation? Wie wird sich die Pharmakologie in den nächsten Jahrzehnten entwickeln? Und vieles mehr. Viel Freude beim heutigen Podcast. Liebe Monika, herzlich willkommen in Baden.
Vielen Dank für die Einladung.
Extra aus Oberösterreich angereist.
Ja, natürlich.
Super. Themen gibt es jede Menge, freue mich schon. Mhm. Fangen wir ganz gemütlich mit deiner Lebensgeschichte ein bisschen an. Okay. Ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert. Es gibt dieses Uni-Verzeichnis der Vorlesungen.
Wirklich?
Du hättest das aufgeschlagen und da war ein P.
Ja.
Nicht Publizistik.
Nein, auch nicht Politikwissenschaft.
Genau.
Vielleicht hat sie so. Nein, es war wirklich so, dass ich das Studienbuch aufgeschlagen habe und dann war da Pharmazie und es war ein wesentlicher Impuls, mich dafür zu entscheiden, dieses Studium zu wählen, weil ich habe ein paar ganz andere Ideen zuvor verfolgt und bin halt bei der Pharmazie gelandet und hängen geblieben und sehr glücklich damit. Wirklich.
Gelungen, gell?
Voll gelungen. Ja, ja. Voll. Es gibt keine familiären Voraussetzungen oder irgendwelche Geschichten in der Familie, die das irgendwie fordern würden. Also es war eine ganz freie und sehr gute Entscheidung.
Aber ich habe so dieses Buch noch bildlich vor mir, weil das, also bei uns hat es schon Farben gehabt, weiß nicht, ob...
Ich glaube, das hatte keine Farben.
Ja. Ja, also da in Salzburg damals, bei mir waren das bunt und ich weiß es auch noch, weil ich bin da auch durch.
Wirklich?
So, okay, Jus, nein, und Wirtschaft, nein, und Biologie ist auch zu chemisch. Also,
ja.
Und dann...
So war das.
Trotzdem zurück noch ein bisschen. Du bist eine Tirolerin.
Ja.
Genau. Deine Eltern, irgendwie, da gibt es immer dieses Lehrer- und Bauernhof.
Genau, ja, genau. Also genau. Meine Großeltern waren Bauern und meine Eltern sind beide Lehrer. Und ich bin in diesem familiären Nest am Bauernhof aufgewachsen in Tirol und habe eine sehr, sehr unbeschwerte, sehr schöne Kindheit in Tirol erlebt. Bin dort in die Volksschule gegangen. Hauptschule, Knödelack.
Genau. Aber Internat, gell?
Ja, wollte ich unbedingt. Mit war mein 14. ganz großer Wunsch, in Internat zu gehen.
Genau.
Ja. War dann am Anfang dann gar nicht so toll, weil ich damals einen sehr kleinen Bruder hatte, der gerade mal 2 Jahre alt war. Und den habe ich unendlich vermisst. Aber nach dem ersten halben Jahr war es dann okay.
Aber da wart ihr zu zweit und zu dritt in so einem Zimmer?
Also am Anfang sogar zu fünft.
Ja, okay.
Ja,
hardcore.
Nein, war sehr nett. Ich hab's wirklich nett. Also für mich war das eine ganz nette Zeit und ich würde sie nicht missen wollen.
Ja, ja. Mhm. Und ihr hattet, also gut, Wie habt ihr behandelt zu Hause eure Krankheitsbilder? Also war da Phytotherapie oder war das?
Ja, also Phytotherapie und ganz viel Volksheilkunde. Mhm. Meine Oma war wirklich so eine kleine Volksheilkundlerin. Es gab auch Bücher zum Nachschlagen. Mhm. Eins habe ich noch in Erinnerung, das heißt Der Betteldoktor zum Beispiel.
Okay.
Wo es wirklich auch ganz viel um Hausmittel gegangen ist. Und natürlich sind meine Großeltern auch Kräutersammler gewesen. Und es waren immer am Dachboden irgendwelche großen Netze und Tablare aufgelegen, wo irgendwelche Kräuter getrocknet sind. Mhm. Doch.
Mhm. Ja. Und dann das Studium?
Ja, dann das Studium. Am Anfang sehr kontradiktionell zu diesem Phytotherapie-Nest, aus dem ich komme. Aber für mich war die Pharmazie deshalb eine gute Entscheidung, weil viele für mich sehr interessante Gebiete der Naturwissenschaft abgebildet sind. Und da war die Botanik ja auch dabei. Mhm. Und natürlich war auch Chemie dabei. Und als Knödelacker-Absolventin ist jetzt Chemie nicht unbedingt das Naheliegendste. Aber es hat mich immer sehr interessiert und sehr fasziniert. Und das hat sich sehr abgebildet im Studium. Mhm. Ja, also natürlich waren da Dinge dabei, die ich heute nicht mehr brauche. Ja. Aber ich denke immer, was man gelernt hat, wird man irgendwann brauchen. Also bin ich gespannt.
Die Tibeter haben ein Wort, das heißt Pakchak. Mhm. Kann man kaum übersetzen, aber so wie so Imprint. Also alles, was man mal gelernt hat, irgendwo ist es drinnen.
Genau.
Irgendwo. Ja.
So empfinde ich es auch. Ja, genau. Kann kein Fehler sein, das mal gehört zu haben, gelernt zu haben. Genau.
Ich weiß es gar nicht. Bei Medizin war es damals so, dass wir, das hat immer rigorosen geheißen, aber es waren ausschließlich, die Prüfungen waren mündlich. Mhm. Was mir sehr zugute gekommen ist, weil ich habe mir die Professoren angehört, was wollen die nicht. Mhm. Das, was sie wollen, habe ich gelernt, den Rest nicht. Also, ja. Es war relativ eine praktikable Methode, durch dieses Studium durchzukommen. Mhm. Wie war das bei euch?
Wir haben die großen Prüfungen, dafür Hauptfächer, die waren auch mündlich, alle ausnahmslos. Okay. Also pharmazeutische Chemie, Pharmakognosie, Pharmakologie, und Technologie, pharmazeutische Technologie, waren alles mündliche Prüfungen. Und es gab bei uns keine Auswahl an Professoren, es gab immer nur einen.
Oh, wirklich?
Ja, ja. Okay. Ich habe angefangen in Innsbruck, ich glaube in unserem Studienjahrgang waren 50 Anfänger. Ja, und in Wahrheit haben wir als Studierende alle gekannt, die zu diesem Zeitpunkt an der Uni Innsbruck Pharmazie studiert haben.
Was ich fein ist.
Total angenehm. Ja. Es gab keine Massenaufläufe, auch keine Eingangsprüfungen und keine Beschränkungen. Die einzige Beschränkung war halt,
ob man es schafft oder nicht.
Eine Voraussetzung für ein Labor war irgendeine Prüfung X und wenn du die nicht hattest, dann konntest du da nicht mit. Aber das hat jetzt nichts mit Beschränkungen aufgrund von Überfüllung oder so zu tun. Ja.
Und das weiß ich gar nicht, ich weiß das wirklich nicht. Medizin studiert man und dann macht man halt, damals hat es Turnus geheißen, aber dann machst du so ein Praktikum, ein langes bei euch?
Gibt es bei uns auch, nicht ganz so lang. Ein Jahr ist es bei uns, heißt Aspirantenjahr. Mhm. Sehr passend, weil es wirklich darum geht, von diesem universitären Setting einzutauchen in die Welt der Apotheke. Mhm. Das ist ja doch noch einmal was anderes. Ja, da geht es auch ganz viel um praktische Dinge, Bürokratismen, wie geht es mit dem Rezept, wie kann man was abrechnen mit der Krankenkasse, was haben die für Vorschriften, alle diese Dinge. Und natürlich ist das Kundenberatung, das Thema der Kundenberatung ist eins, da lernt man ja gar nichts auf der Universität. Ja. Und dafür ist dieses erste Jahr gedacht. Und dann gibt es nochmal eine Prüfung, um diese allgemeine Berufsberechtigung zu erlangen. Und dann kann man selbst verantwortliche Apothekerin sein.
Und wo man dieses Jahr macht, das kann man sich aussuchen.
Ja, das kann man sich aussuchen.
Okay.
Genau. Also es gibt ganz viele Betriebe, die gerne junge Studienabgängerinnen ausbilden, weil das halt immer schön ist, weil man kriegt so ein bisschen frischen Wind mit, was die von der Uni haben. Die sind ganz voll mit dem aktuellen Wissen, das für die, die schon dort arbeiten, ja meistens sehr lang, einige Zeit her ist. Aber es ist natürlich auch eine Aufgabe, die man sehr gewissenhaft erledigen muss, weil das ist der Grundstock für dieses Apothekenberufsleben.
Aber das heißt, ihr habt den Mauthausen in eurer Apotheke auch immer wieder
nett. Ja, ist total nett. Also ich mag das irrsinnig gern. Es ist immer sehr bereichernd. Und manchmal bleiben die dann ja auch da. Ja, ja. Ja, also ist auch schön.
Ja, ja.
Genau.
Also ich unterrichte auf der Uni und da gibt es natürlich auch immer Studenten, die, weiß nicht, besonders talentiert sind. Mhm. Also das ist fast schade, dass man sie dann nicht mehr sieht, so ungefähr.
Genau, genau. Und auch das ist das Schöne, wenn man eben Aspiranten oder Aspirantinnen hat, die besonders engagiert sind oder die einfach so schnell so schnelle Auffassungsgabe haben und sich gut einfinden, auch in ein Team und von den Kunden wahrgenommen werden. Das ist schon sehr, sehr schön, auch da dabei zu sein, bei dieser Entwicklung, das zu fördern, dass die gute Selbstsicherheit kriegen und fundiert arbeiten können.
Ja, ja. Ich habe gelesen, dass du, ich weiß nicht, ob es stimmt, parallel zum Studium diese Mediatorenausbildung gemacht hast.
Nein, das war schon nachher, da habe ich dann schon gearbeitet.
Okay.
Aber ich habe nachher diese Mediatorenausbildung gemacht und das war aber sehr Prägendes eigentlich. So wie Radfahren, das ist irgendwie so eine Haltung, das lernt man mal und dann kann man das, das vergisst man nicht mehr.
Ja.
Und so dieses Konflikte bearbeiten, anschauen, wie dieser Mediator, Mediatorin macht, ist auch eine Haltung, die man nicht mehr ablegt. Also das geht in Fleisch und Blut, aber ich habe nie als Mediatorin gearbeitet. Ich habe das wirklich gemacht für mein eigenes Weiterkommen in Konfliktsituationen. Aber es hat mir sehr viel gebracht und auch sehr viel Gespräche und Diskussionsbedarf zu Hause mit sich gebracht.
Ja,
ja, das ist super, ganz, oder? Ja, super. Also, ja, wenn man meinen Mann jetzt fragen, dann weiß er vielleicht nicht sagen, wäre das alles nur super.
Also, den hat man sowieso. Also, weißt du, und so hat es immerhin so gewisse, wie soll ich sagen, Qualitätskriterien.
Ja,
oder?
Ja, ob er das so sieht, würde ich bezweifeln. Aber
na, Grüße.
Genau.
Ich habe ihn ja kennenlernen dürfen.
Ja, genau, er war ja eh bei uns in Linz.
Genau. Dabei. Genau. Und habe ich auch ein bisschen gewonnen, weil die, also das wissen ja nicht diejenigen, die jetzt zuschauen und zuhören, wir haben diesen einen Vortrag sozusagen gemeinsam gemacht und die Technik hat irgendwie uns immer wieder Konflikte präsentiert.
Ja, genau.
Und du hast die Bühne gerockt, du warst einfach entspannt.
Ja.
Und ich auch. Und dann haben wir das gut das geschafft.
Gar nicht spürbar, oder? Dass
ein
Problem gab. Genau.
Genau, aber das war irgendwie...
War nett. Ja, stimmt.
War irgendwie nett, genau. Weil ich so wenig weiß von der mediterranen Ausbildung, ich habe mir jetzt das Curriculum angeschaut, das jetzt auf der Homepage steht. Das ist doch relativ ausführlich.
Ja.
Genau. Weil ich wirklich gar nichts weiß. Gibt es da so zwei, drei so Haupt...
Große Prüfungen, die für uns
wesentlich sind. Nein, ich meine eher so Hauptideen oder Konzepte oder Dinge, die du so...
Wenn ich jetzt an meine Studienzeit zurückdenke, dann ist für mich natürlich durch die wirklich hervorragend auch abgehaltene Vorlesung Pharmazeutische Chemie so ein Horizont irgendwie entstanden, ein sehr weiter, weil das so eine Basis ist, um zu verstehen, wie Wirkstoffe wirken. Mhm. Ich lerne immer wieder, dass auch Ärzte manchmal gar nicht daran glauben, dass ein Arzneimittel eine Wirkung hat, obwohl man das ja genau nachweisen kann. Da gibt es einen Rezeptor und da gibt es irgendwelche funktionelle Gruppen und die binden aneinander und das muss ja dann so sein. Und dann denke ich mir immer, wie kann das sein, dass man dann Arzneimittel verordnet und gar nicht daran glaubt, dass das eigentlich wirkt. Also ich glaube da ganz fest daran, wenn ich weiß, wie das funktioniert.
Ja.
Dass es eben einen Wirkmechanismus gibt, der nachvollziehbar ist. Das ist eine Sache. Und von den Themen her hat mich auch immer schon die Botanik total fasziniert. Und auch das, finde ich, war auf der Uni toll, weil wir haben Pflanzenbestimmungsübungen gehabt, jetzt von Pflanzen, die wachsen gerade. Dann hat es Praktika gegeben mit den getrockneten Drogen. Mhm. Das heißt, mikroskopieren, selber Schnitte machen, anfertigen. Mhm. Dann hat es Praktika gegeben, wo wir zum Beispiel Pulvermischungen bekommen haben.
Mhm.
Und dann kann man ja im Mikroskop durchaus auch erkennen, was das für eine Pflanze war, weil da gibt es halt spezielle Zellteile und so. Also das würde ich sofort wieder machen. Also wenn mich mal jemand einladen will auf so ein Mikroskopierseminar, dann komme ich sehr gerne, weil das finde ich immer noch ganz toll. Ja, das sind eigentlich so für mich die wesentlichen Punkte.
Und die Wirkstoffe? Weil die Wirkstoffe sind ja, ich möchte nachher nochmal auf die Medizin ausbilden, so, aber die Wirkstoffe sind ja, die sind so, wie so monokausal, oder? Man hat irgendwo, man hat einen
Ja.
Wirkstoff, der irgendwo wirkt.
Ja.
Und Pflanzen sind ja.
Ja, das stimmt.
Also, das ist nicht das Gegenteil, aber ein anderer. Oder
Ja, genau.
wie denkst du das vielleicht?
Ich denke mir, es gibt natürlich diese hauptwirksamen Bestandteile, die meistens in irgendeine Richtung gehen und auf die viele Pflanzenextrakte standardisiert sind, weil man eben von denen weiß, was sie tun. Aber wir haben halt bei den Vollpflanzenextrakten oder überhaupt bei Pflanzenpulvern immer den großen Vorteil, dass die Natur ja viel schlauer ist als wir und alle möglichen Beistoffe dazu gibt, die unerwünschte Wirkungen abmildern, erwünschte Wirkungen verstärken. Und durch diese Vielstofflichkeit sind natürlich Pflanzenextrakte immer für mich die bessere Wahl, wenn sie aus dem Ganzen gemacht sind, wie nur isolierter Wirkstoff. Also das ist so mein Zugang.
Ah, ich hab, also genial. Wir werden die Themen nicht ausschöpfen.
Ja,
Früchte habe ich. Also,
super.
wobei wir müssen von der Früchte, also fangen wir mal. Frische Pflanzen versus getrocknete Wirkunterschiede aus Sicht einer Pharmazeutin.
Ja, gibt es ganz sicher. Wir verwenden in der klassischen Phytotherapie in Österreich eigentlich nur getrocknete Substanzen. Wir haben überhaupt keine frischen. Und ich glaube, dass das vor allem auch dem Umstand geschuldet ist, weil man muss ja Wirkstoffgehalte
Ja, klar,
kontrollieren und das alles.
Qualitätsstandards,
Und
da.
bis man das gemacht hat, ist die schon nicht mehr
Pflanzen,
frisch. Ja,
ja.
also ich glaube, es gibt einige Drogen, die sich ganz gut im frischen Zustand auch verarbeiten und anwenden lassen. Ich denke jetzt an den Ingwer zum Beispiel. Der ist mir
Frischer,
persönlich
ja.
als frischer irgendwie
Ja.
sympathischer als in getrockneter Form. Aber wird bei uns in der Pharmazie eigentlich immer davon ausgegangen, dass wir getrocknete
Ja.
verwenden.
Weil, also in der chinesischen Medizin wird zum Beispiel unterschieden zwischen der Wirkung des frischen Ingwers und des Getrockneten. Genau. Und ich denke mal, viele Pflanzen, die ätherische Öle und so weiter halt, enthalten, die, also das verschiebt sich einfach, der
Verschiebt sich.
Inhaltsstoffverhältnis in eine andere
Genau.
Richtung,
Genau, im
wenn es
trockenen
trocken ist.
Lavendel ist prozentuell viel
Ja.
mehr enthalten und den muss man auch zur richtigen Zeit
Ja.
ernten, damit er einen guten Wirkstoffgehalt hat. Also ja, ganz eigene Wissenschaft. Dann müsste man natürlich auch über die Anthroposophie reden und über die pflanzlichen Präparate da, wobei da bin ich nur fasziniert und überhaupt keine
Ich auch,
Expertin. Ja,
genau.
es ist fasziniert mich ganz brutal. Ja.
Noch bei den Pflanzen,
Ja.
mit der René Schröder, Professor Schröder,
Ja.
Podcast gemacht. Und die lebt ja jetzt da in dem Tal, wo ich aufgewachsen bin, auf 1700 Meter Höhe und sammelt ihre Biokräuter. Und vertritt die These, und dann kommt die Frage, dass Pflanzen, also die Frage ist, wie lange gibt man Pflanzen, bis sie ihre Wirkung verlieren?
Okay, in der
Weil,
therapeutischen Anwendung.
genau, weil sozusagen die Arbeitshypothese ist, ein Schilddrüsenpräparat gibst du ein Leben lang und ein Beta-Blocker auch und der hilft nach 12 Jahren auch noch, wenn du ihn gibst.
Ja.
Und ihre Arbeitshypothese ist, dass die Pflanze, wenn du den Wald reingibst, oder du musst entweder die Dosis erhöhen
Ja, oder eine Pause
oder
machen.
Pause machen, genau.
Ja, also diese würde ich genauso vertreten. Ich kann sie nicht untermauern mit irgendwelchen Daten, die wissenschaftlich valide wären, aber wir arbeiten eigentlich immer mit Phytotherapeutikern in Anwendungen. Und wenn das Problem gut im Griff ist, dann soll man eine Pause machen. Das ist eigentlich so die klassische Empfehlung, außer
Außer?
Weißdorn
Ja.
beim Altersherz
Okay.
ist so eine ganz große Ausnahme, die man quasi ab Auftreten der Beschwerden bis zum Lebensende immer nehmen kann.
Ja. Und vom Weißdorn, weil chinesische Medizin versus tibetische, die einen verwenden die Blüten, die anderen verwenden Fructus Crategus. Wovon redest du?
Ah, von der ganzen, vom Ganzen. Also
Moment, die ganz, ja.
wir haben Also da sind vielleicht Früchte dabei, aber es ist der Strauch, also Blätter und Stängel und alles, was dabei ist. Ja,
Und möglicherweise die ein oder andere Blüte. Genau. Ja.
genau.
Aber sozusagen, wir geben die Pflanzen für ein Symptom und wenn das Symptom besser ist, dann wieder weg. Aber wenn das so eine konsistente Geschichte ist, oder weiß nicht, also Osteoporose kriegt man nicht über 3 Tage weg oder
Ja, genau.
Wechselbeschwerden auch nicht oder Unterfunktion der Schilddrüse, also
Genau.
dann Pause machen oder alternieren wäre dann.
Genau. Das ist schon sowas, was wir immer sagen. Das ist auch der quasi Unterschied Heilkräuter zu Genusskräuter oder Lebensmittel, dass es hier schon eine Anwendungsbeschränkung geben sollte, weil das ist nichts, was man so wie Brot und Reis jeden Tag essen kann oder trinken kann.
Wir hatten, ich glaube, ihr habt in der Apotheke die europäischen Kräuter, wenn ich es richtig verstehe, nicht die chinesischen, oder?
Genau.
Genau. Weil wir hatten mal so eine Diskussion unter Ministerin Rauch Kallert,
Ja.
dass man die westlichen Kräuter sind ja teilweise frei zugänglich und es gibt ein paar, die sozusagen
Ganz
verschreibungspflicht,
wenige,
genau,
ja.
oder Erdrauch und so.
Genau.
Genau. Und die chinesischen sind ja alle verschreibungspflichtig. Auch wenn das jetzt ein chinesischer Löwenzahn ist, Pfefferminze,
Ah,
Dattel,
wusste ich gar nicht,
genau.
okay.
Und dann hat es
Datteln,
eine
Jojoben.
Datteln, genau, wirklich, also die ganz gefährlichen
Ganz
Pflanzen.
gefährlich.
Und dann hat es eine, dann war ein, dann war ein, sozusagen, hat sich schon ein Arbeitsteam gegründet, eine Liste zu machen von chinesischen Pflanzen, die, wir haben ungefähr 400 chinesische Drogen hier in
Ja.
Österreich, eine Liste, die sozusagen frei zugänglich gemacht werden könnten, dass sie halt jede Tante und jeder Onkel,
Einfach kriegen
genau,
kann.
weil
Ja.
Löwenzahn und
Genau.
Stiefmütterchen, gut, die Minister wechseln und ist das wieder
Ja.
vorbei gewesen, aber die chinesischen Kräuter sind noch immer alle rezeptpflichtig, genau, was immer Vor- und Nachteile hat, aber
Ja, komisch.
ja.
Ein Bürokratismus, oder?
Würde ich schon
Würde ich
denken,
auch meinen.
zumal die chinesischen Kräuter wirklich eng kontrolliert sind, wenn sie
Wenn
in
sie
den
von einem guten
Apotheken. Es
Importeur
gibt sehr
stammen,
Importeure, für, die
genau.
in Österreich liefern. Also für die
Sicher.
kann man die Hand ins Feuer halten.
Glaube ich
Dann.
auch.
Ja. Nochmal zu den Monosubstanzen zurück.
Ja.
Monosubstanzen versus Polypharmazie. Bei dem Vortrag, den ich in Wien halten durfte, hat mir die Kollegin erzählt, habe ich eh ein bisschen gewusst, aber es war nochmal, das ist schon so, ihr habt wie so Computerprogramme, ihr gebt die Präparate ein und geht das oder geht es nicht?
Genau,
Genau.
genau.
Vielleicht kannst du so ein bisschen elaborieren.
Ja, also das ist jetzt eigentlich eine Sache, die auch eine Dienstleistung werden könnte, die dazu führt, dass man vielleicht eher mal drauf kommt, dass jemand da Kombinationen an Arzneimitteln nimmt, die nicht passt. Natürlich ist das was versierte Apotheker auch können, ohne dieses Computerprogramm zu kennen, aber es ist halt sehr hilfreich, wenn man da dann quasi ein Ergebnis rausbekommt, das irgendwie beurteilt, es ist wirklich kontraindiziert oder es ist vorsichtshalber oder man sollte irgendein Elektrolyt überwachen oder man sollte öfter mal ein EKG oder Leberwerte oder sowas machen, wenn man das in Kombination verwendet. Die Kollegen in Wien haben vor einiger Zeit eine sehr breit aufgestellte Studie begonnen zum Thema Medikationsanalyse, Polypharmazie und haben echt tolle Ergebnisse rausgebracht, weil allein schon die Beschäftigung der Patienten mit ihren Arzneimitteln, wo ja quasi der Start dieser Analyse ist, schon ganz viel mit diesem Verständnis tut. Und die Adhärenz steigt, die richtige Einnahme, das Verstehen, warum muss ich es nehmen, das macht schon ganz viel mit den Patienten. Und dann kommt man natürlich auch immer wieder auf arzneimittelbezogene Probleme drauf, die man vermeiden kann, wenn man zum Beispiel einen Protonenpumpenhemmer gegen einen anderen austauscht oder ein anderes Antiprotonikum nimmt oder so.
Aber das, also ist das das klar definierte Ziel, dass das eigentlich in Zukunft jeder Arzt machen sollte, wenn er Präparate verschreibt oder wenn die Patienten zu euch in die Apotheke kommen, dass ihr das automatisch screent und dann sagt,
Genau.
oder wie?
Das ist eigentlich unser Ziel. Das passiert jetzt ja schon häufig automatisch im Hintergrund. Nur jetzt haben wir nicht alle Daten. Jetzt haben wir nur immer Daten von Patienten, die zum Beispiel unsere Stammkunden sind und uns freiwillig erlauben, alle ihre Arzneimittel, die sie jemals verschrieben bekommen, quasi zu speichern und da im Hintergrund zu screenen. Aber wenn jetzt ein Patient jedes Mal zu wem anderen geht, in eine andere Apotheke, in eine andere Ordination, schön, verschiedene Fachärzte, irgendeinen braucht es, der die Zusammenschau hat. Und das könnte man über Elga eigentlich super lösen, weil da hat man alles, hätte man alles zur Hand und könnte das anbieten. Weil ich glaube, es gibt viele Menschen über 50, die mehr als 5 oder mehr als 7 Arzneimittel gleichzeitig nehmen und da wird es dann schon oft kritisch.
Total komplex.
Und das gehört eigentlich in die Hände der Apotheker. Ich glaube, die Ärzte haben genug andere Aufgaben.
Also, kann nur von mir reden. Ich habe viel zu wenig pharmakologisches Wissen. Ja. Also, Punkt, ja.
Genau, und da gibt's sicher in der Zukunft noch viel zu tun und es wäre schön, wenn die Sozialversicherungen auf das aufbringen würden, weil ich glaube, man könnte einerseits Kosten sparen, andererseits Probleme vermeiden, die eben auch wieder Folgekosten produzieren.
Aber zurzeit macht ihr das nur bei den Stammkunden?
Weil es gar nicht anders geht.
Ja. Aber da macht das automatisch?
Da macht oder das System das schon automatisch. Automatisch. Okay. Wobei da gibt es eben auch verschiedene Computerprogramme und verschiedene Systeme, sehr basic und schon more advanced. Mhm. Also das ist noch nicht standardisiert bei uns, aber das ist ein mittelfristiges Ziel, so eine standardisierte Medikationsanalyse.
Und dann steht ihr ja vor der unangenehmen Aufgabe, dass die Ärzte ja nicht nur ein Hausarzt ist, sondern der Durchschnittspatient geht ja zum Kardiologen, zum Gynäkologen, zum Psychiater. Also wer rückt dann von seinem Präparat ab? Also das ist ja noch
der Nächstbeste, den wir dann erwischen, wenn es einer Rückfrage bedarf. Das, glaube ich, lässt sich schon abbilden. Ja. Das kann man schon machen. Wenn irgendwas Neues dazukommt, das quasi ein neues Problem verursacht, dann würde man da andocken. Aber das sind sehr individuelle Beurteilungen und da muss man eben auch viele verschiedene Dinge mit einbeziehen, weil manchmal geht es um die Arzneiform, manchmal geht es um Einnahmezeitpunkte, wie man eine Lösung herbeiführen kann.
Also extrem komplexes Thema, oder? Diese Polypharmazie.
Ja, total. Ja, sehr. Sehr. Und da braucht man halt leistungsfähige Datenbanken, damit damit wir das irgendwie nicht im Kopf haben müssen, weil das ist schier unmöglich. Auch vor allem im Hinblick auf diese extreme Innovationsflut, die wir haben mit diesen neuen onkologischen Präparaten. Wahnsinn. So.
Ja. Es tut sich was.
Jede Woche ein neues, mit einem unaussprechlichen Namen.
Ja, jetzt muss ich mein Wissen da preisgeben. Ich habe ein bisschen gelernt von euch, es gibt 1500 Apotheken ungefähr in Österreich.
Ja,
wird jetzt nicht so ganz verstimmen, genau. 7000 Pharmazeuten innen.
Genau.
Die sind massiv mehr geworden in den letzten Jahren.
Ja, schon.
Also 2013 waren es irgendwie 5900 und 2023 7000.
Genau.
Ja. Und was mich erstaunt hat, das ist mein neues Wissen, 11.000 PKAs.
Oh, wow, da weißt du mehr als ich.
Aber das sind viele.
Aber die braucht man auch, weil in den Apotheken natürlich ganz viel im Hintergrund passiert, das eben mit der Logistik zu tun hat, mit der Abrechnung, Kommunikation mit der Krankenkasse, Produktion, magistrale Herstellung, Themischungen, solche Dinge. Ja. Das ist alles BKA-Revier.
Ich habe ja mit ein paar Apotheken zu tun natürlich auch mit ein paar PKAs und manche machen ihren Job so gerne und weißt, was für eine Freude, wenn die so erfüllt sind von ihrer Aufgabe, das Stolz ist irgendwie negativ konnotiert im tibetischen Ding, aber wenn die so erfüllt sind und zufrieden wie schön ist es, solche Menschen in der Apotheke zu haben?
Ja, ganz wundervoll, das stimmt. Und das spüren auch die Kunden oder alle, die hereinkommen.
Arzt spüre es, wenn ich einen Anruf, die Patienten, Klienten sowieso. Also es ist so, wie schön. Ne?
Ja, stimmt. Stimmt, und es geht mir immer nur so, dass es so Tage gibt, an denen man denkt, was habe ich für einen tollen Beruf? Jetzt gibt es schon wieder irgendwas ganz was Besonderes. Beispiel aus der vergangenen Woche. Wir werden jetzt dann ein Kind, das keine funktionierende Bauchspeicheldrüse mehr hat, mit einem verdünnten Insulin versorgen.
Okay.
Es ist was
Okay, Freak.
Ganz Besonderes, okay. Ja, also müssen wir uns auch erst schlau machen, wie das geht, aber allein die Tatsache, dass man das machen kann und dass das mit einer Pumpe so eingestellt werden kann, dass das funktioniert, das finde ich einfach spannend.
Aber da kommen sozusagen Patienten oder...
In diesem Fall war es sogar das Krankenhaus total nett, weil die Angehörigen im Krankenhaus gebeten haben, die sollen doch uns als ihre Stammapotheke anrufen und uns fragen, ob wir das machen können. Und ich dann so, ich glaube schon, aber ich muss erst mal wissen, wie das geht. Uns wird geholfen.
Toll.
Ja, voll nett.
Weil ich hab mir ein paar von diesen Facebook-Videos angeschaut von dir, wo du einmal oder öfter sagst, okay, das Thema ist so groß und Spezialisierung, also man kann gar nicht mehr MS und Onkologie und also man kann das gar nicht mehr eigentlich alles abdecken. Ja. Wobei in meiner Wahrnehmung ich wüsste nicht, welche Apotheke wofür spezialisiert ist. Gar nicht.
Nein, gibt es auch eigentlich jetzt nicht so eine öffentliche Spezialisierung, aber ich glaube, dass das etwas ist, das sich automatisch im Laufe der Zeit entwickeln wird, weil eben das Wissen und die Anforderungen in manchen Gebieten so wächst, dass man das nicht mehr von jedem verlangen kann, dass er alles kann. Und die Kollegen untereinander wissen es aber dann schon sehr gut.
Ja klar, die wissen ja genau.
Ah, der kennt sich da am besten aus oder nein, da würde ich in diese Apotheke gehen oder so. Ja.
Aber du glaubst, in 10, 20 Jahren wird es dann, die Rheuma-Apotheke in Linz geben oder die MS-Zentrums-Spezialisierung und die onkologische.
Genau.
Weil die Krankenhäuser, die sozusagen Apotheken haben, die haben das natürlich. Die haben immer für ihre Krankenhausabteilungen.
Genau. Die haben die Spezialisten auch im Haus.
Genau.
Aber das wird es in der Öffentlichen brauchen, weil ja vieles von intra nach extra moral verlagert wird. Und da braucht es einfach die Expertise auch draußen. Bin davon überzeugt.
Ja. Worüber würdest du dich dann spezialisieren wollen?
Also ich finde immer die Onkologie finde ich schon sehr spannend, weil das einfach so Schicksale sind, wo es notwendig ist, dass jemand mit Sicherheit unterstützt, weil das halt so schwierige Lebenssituationen sind. Aber ich würde es auch toll finden, wenn es eine Phytotherapie-Spezialisierung geben würde. Das würde ich mir auch sehr gefallen. Oder Aromatherapie ist auch so ein Steckenpferd von mir.
Entschuldigung?
Aromatherapie,
ja. Okay.
Wow, ja. Ja, das ist auch ganz was Tolles. Ja. Würde mir auch sehr gefallen, aber ich glaube, da wird es jetzt keine so eine kamerale Spezialisierung geben, aber Medikationsmanagement, Analyse, sicher auch was, wo du viel Übung brauchst, damit man das gut machen kann und auch in einer irgendwie vertretbaren Zeit, weil es kann nicht sein, dass ich dann da einen halben Tag brauche, um das irgendwie zu erfassen.
Ja,
je öfter man das macht, umso geübter und schneller wird man auch damit, eine Lösung zu finden.
Ich habe es vergessen, aber es war total nett. Du bist gefragt worden, was eine gute Apothekerin ausmacht und das zwei Punkte so duff. Und das waren die zwei Punkte, die da gelungen waren. Aber ich habe es vergessen. Ja. Weißt du es noch?
Nein, ich weiß es nicht mehr. Aber es wird wahrscheinlich das eine gewesen sein.
Die eine war, die Lösungen hat, war irgendwie das
genau,
eine.
Genau, das ist für mich ganz was Wichtiges, dass man Lösungen findet, wenn es ein Problem gibt. Und dass man nicht irgendwie sagt, ja, wir haben jetzt ein Problem und das haben wir deshalb, weil und wurscht, Lösungen finden. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, und ich glaube, das habe ich damals auch gesagt, man muss Menschen mögen.
Genau, das wird, genau.
Ja.
Wie schön.
Ja, es geht nicht anders, weil, da kommt man nicht dran vorbei.
Ja.
Genau.
Das scheint dir zum Glück nicht schwer zu fallen.
Nein, das fällt mir nicht schwer.
Ja, das ist doch
das
gut.
Das fällt mir nicht schwer.
Genau. Und das müsste man halt auch in das Curriculum einbauen, oder? Sozusagen Lösungen finden und Menschen mögen. Also wenn man jetzt Pharmazie studiert, bitte hier.
Ja, ich glaube, das ist was gute Apothekerinnen, gute Apotheker wirklich ausmacht. Dass sie das wollen und dass sie das auch tun und einmal ein Risiko eingehen, oft einmal in einem Graubereich sich bewegen. Wie oft geben wir Medikamente her, die wir eigentlich nicht hergeben dürfen, weil das Rezept nicht funktioniert oder der Patient ist vergessen, verloren, verschluckt, was er immer hat, verschüttet. Oder jemand kommt aus dem Ausland und ist unversorgt. Ja, schickt man den jetzt in eine Ambulanz, wo dann wieder jemand irgendwie versuchen muss, das kyrillische Backerl da zu entziffern. Ja, aber da muss man halt ein bisschen Zivilcourage auch haben, glaube ich.
Und ich finde, also ich darf ja auch, also ich halte Vorträge vor Medizinern und Veterinärmedizinern, Pharmazeuten, manchmal Zivilologen.
Veterinär auch,
lustig. Die Veterinär sind die coolsten.
Ja, das glaube ich.
Die Veterinär sind wirklich, die haben so einen Schmäh untereinander bei den Kongressen. Die sind furchtlos, weil die trauen sich viel mehr. Die geben locker ein Tier mal, jetzt probiere ich das mal. Ne?
Ja.
Die Mediziner sind also eher zurückhaltend. Und diese Veterinärmediziner haben eher so, okay, schauen wir und dann sehen wir es und jetzt probieren wir es. Aber die sind so hands-on. Ne?
Ja, ja, müssen also, sie zwangsläufig.
Genau,
ja.
Genau. Und die, so jetzt Apothekerkammer vor, große Offenheit immer. Große Offenheit der Menschen, finde ich. Also man hat irgendwie so.
Ja, es ist schön. Es gibt da ganz eine große Bandbreite. Wobei eben nicht jeder alles abdeckt, sondern halt auch nicht das Segment, ein kleineres, ein größeres. Und das finde ich auch sehr schön. Und ich glaube, dass die Menschen, die Hilfe suchen, auch dann ihre passenden Ansprechpartnerinnen und Partner finden. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, auszuwählen, dann suche ich mir auch jemanden, der quasi das vertritt und mit dem arbeitet, was ihr als Hilfesuchender bevorzugt.
Jetzt gehen wir nochmal zur Mediationsausbildung zurück. Genau. Was hast du da besonders gelernt, was du jetzt unabhängig von der Familie, auch in der Apotheke und Apothekerkammer und so, also was sind so vielleicht die Dinge, die ich mir merken kann und in mein Leben integrieren kann?
Ich glaube, Kommunikation ist eines der schwierigsten Dinge, die man so nebenher einfach immer braucht. Und eine klare Kommunikation, die zu möglichst wenig Missverständnissen führt, das ist schon eine richtig tolle Errungenschaft. Und das ist sicher eines der Kapitel, die mir bei der Mediationsausbildung am meisten geholfen haben, zu verstehen, was man mit Kommunikation tut und was die Effekte auf andere sind. Und halt ein bisschen zu verstehen, diese verschiedenen Konzepte, dass eine Nachricht viele Ebenen haben kann, die ganz unterschiedlich ankommen können und daraus dann Probleme, im schlimmsten Fall Konflikte entstehen, die man irgendwie wieder entknoten muss. Und ich bin da sicher sehr, sehr hartnäckig beim Streiten oder wenn es um irgendwelche Themen geht, um herauszufinden, wo denn jetzt quasi der Auslöser für so einen Knoten ist, um den auch wirklich ordentlich auflösen zu können. Das ist, glaube ich, das, was mir am meisten beeinflusst hat in der Mediationsausbildung. Und so die Sicherheit, es gibt Konfliktsituationen, die scheinen ganz unlösbar und tragisch. Und in Wahrheit gibt es dann verdeckten Gewinn, den man von außen oft nicht sehen kann. Und deswegen muss man den einfach belassen. Deshalb muss man an dem Konflikt nichts tun, weil die Beteiligten selber sich ermächtigen könnten, wenn da mit irgendwo ein Nutzen wäre, und um aus dem herauszukommen. Und das macht mich ein Stück weit ruhiger, weil ich dann nicht immer das Gefühl habe, dass ich mich überall einmischen muss. Ja.
Und das muss man aber dann nicht einmal kommunizieren, sondern das kann man dann einfach lassen.
Das kann man einfach lassen, weil man davon ausgehen kann, dass die Systeme von den betroffenen Menschen angegangen und verändert werden, wenn sie keinen Nutzen mehr, wenn der Nutzen nicht mehr größer als der Schaden ist.
Wir hatten, der ist noch nicht online, einen Podcast mit einer Ärztin, die im Dachverband geniale Tätigkeiten macht. Und die hat gemeint, für guten Dialog ist es wichtig, gut zuzuhören. Und da ist mir bewusst geworden, okay, das ist echt eine Kunst. Wirklich zuhören, weil die Dame eben auch zuhört. Also die hört zu.
Ja, und ich glaube, wir haben auch in der Medizin genauso wie in der Pharmazie bei unseren Beratungssituationen wirklich auch die Verpflichtung, immer und immer und immer wieder zu versuchen, zuzuhören. Auch wenn wir manches Mal das Gefühl haben, wir wissen schon die Antwort, wenn der die ersten drei Wörter von dem Satz gesprochen hat. Das ist echt
aber
fatal.
Aber eben nicht.
Weil es eben nicht immer so ist. Weil man manchmal einfach genauer zuhören muss. Und jemand anderem zuzuhören heißt ja eigentlich auch, für diesen Moment sich selber einfach mal nicht so wichtig zu nehmen, sondern dass der andere der Wichtigere ist. Ja.
Nein, das ist also ich. Also ich merke, ich kann da den Fokus drauf legen. Also ich habe da Verbesserungspotenzial, weil sofort irgendwelche Geschichten rennen. Also man kann sich da zurücknehmen. Das ist irgendwie eine Übung.
Es ist eine Übung, ja. Eine große Übung.
Eine gute Übung.
Ja. Stimmt.
Ja. Vom Konflikt zum Konflikt so ungefähr.
Ja.
Apothekerkammer versus.
Also, jetzt weiß ich, was kommt.
Ja, genau. Ja. Also wir haben es schon mal ein bisschen so getriggert. Ich habe mir unlängst gedacht, diese Vitamin-D-Messungen, ja.
Ja.
Was ist das für eine, aus Sicht der Ärzte? Okay, also es gibt so klar abgegrenzte Bereiche und das Impfen war sozusagen der
Auslöser.
Genau, das war im Außen halt so ein Ding.
Ich glaube, das ist eine Sache, die unaufhaltsam ist und auch ein Gebot der Stunde. Jetzt nicht, weil ich glaube, dass wir die Besten sind, was Impfen angeht, sondern weil ich glaube, dass es notwendig ist, die Last, die offenbar im Gesundheitssystem vorhanden ist, einfach auf neue Bereiche auch weiter aufzuteilen. Und das ist halt ein Angebot. Ich glaube kaum, dass das ein Geschäftsmodell ist. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Versorgung zu verbessern, die Durchimpfungsrate zu verbessern. Bei Massenimpfungen stellen wir das relativ unproblematisch vor. Natürlich muss das alles in Bahnen laufen. Es braucht eine Ausbildung dafür. Wir haben das im Studium nicht gelernt. Da muss man natürlich was vorweisen. Und es wird auch nicht in allen Apotheken stattfinden. Das
kann nicht alle Apotheken machen wollen.
Ja, wahrscheinlich. Genau. Das wollen auch nicht alle machen. Ja. Aber ich denke, es ist wirklich notwendig, wenn ich mir das anschaue, dass wir nur so eine geringe Durchimpfungsrate bei der Influenza haben und was da jedes Jahr an Problemen damit auftaucht. Da könnten wir sicher gut helfen, glaube ich.
Das ist jetzt eine lustige Frage, aber gibt es andererseits Bereiche, die Ärzte mehr übernehmen könnten von euch? Also sagen, wo wir euch entlasten könnten?
Ich war ja gestern bei so einer Diskussion, wo es um dieses Thema geht, wie kann man mit dem Gesundheitssystem quasi neue Wege gehen, wie kann man dieses Gesundheitssystem wieder flott kriegen. Und da geht es um Patientenlenkung. Glaube ich, weil momentan ist das ziemlich diffus. Und da war schon auch von ärztlicher Seite so adressiert, ich glaube schon an die Politik und an die Sozialversicherung, diese Lenkung besser zu organisieren. Aber das ist jetzt nichts, wo ich den Eindruck habe, dass wir was machen, was man quasi auslagern könnte. Ich glaube, es gibt in Apotheken ein relativ großes Potenzial an Möglichkeiten, das noch gar nicht gehoben ist.
Auch weil ihr die Netzwerke ein bisschen kennt, meinst du, ihr kennt die Menschen, ihr kennt die Ärzte.
Genau,
so
quasi an die richtige Stelle verweisen oder eben selber von A bis Z erkennen, Empfehlungen aussprechen und quasi behandeln, unter Anführungszeichen, in der begleiteten Selbstmedikation, wenn das was ist, was man vertreten kann, dass der Patient das quasi mit sich selbst macht.
Ja,
aber was die Ärzte uns abnehmen könnten, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, fehlt mir die Fantasie.
Ja. Ich habe mich auf die Frage, ich weiß jetzt auch keine Antwort, vielleicht kommt mir später dann beim Schwimmen, weißt du, wenn ich dann nicht dran denke.
Dann sag mal's. Unbedingt.
Ja. Allein als Mediziner gibt es ja für jedes Krankheitsbild, denke ich, immer multifaktorielle Ursachen. Insofern sollte es auch multifaktorielle Therapiekonzepte geben.
Ja.
Und so dieser Teamwork, also der Aspekt ist total fein. Also, und wenn dann nicht die einen und dann die anderen, sondern...
Wenn es besser verzahnt, dann ist es sicher für alle ein Gewinn und vielleicht auch eine Erleichterung. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das irgendwie mit den Daten hinkriegen, dass alle auf die gleichen Daten zugreifen und dass wir auch tatsächlich alle Daten haben, weil das ist ja eigentlich momentan eher so mein, Kritikpunkt an diesem ganzen elektronischen Gesundheitsakten-Thema, dass man eben nicht sicher sein kann, dass man alle Daten hat. Weil Patienten partiell ausoptieren können oder ganz ausoptieren, und dann ist schon wieder die Frage, was fange ich damit an? Eher schwierig, finde ich. Das ist fast nur besser, ich habe nichts. Weil,
Dann hast du mir nicht
dann,
das eine Segment.
genau, ja, schwierig, schwierig finde ich das. Sollte man lösen, anders machen.
Woran bist du sonst sozusagen jetzt Apothekerkammermäßig dran? Also was sind die wichtigen Themen?
Also für mich ist ganz ein wichtiger Punkt immer die Fortbildung gewesen, ist sie nach und vor, nach wie vor gute Themen zu finden, gute Vortragende zu finden, um einfach diese Lust aufs Lernen nicht zu verlieren. Wir sind ja bei uns in den Bundesländern dafür zuständig, regionale Fortbildungsveranstaltungen zu machen. Da sind wir sehr frei. Das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, weil es da vieles gibt, auch auf das ich durchaus mit Stolz zurückblicke. Wir haben in Oberösterreich die Krebsakademie gebildet. Es ist ein tolles Curriculum, das mittlerweile auch von anderen Bundesländern, also von Kolleginnen aus anderen Bundesländern, absolviert wird. Und es hat einfach einen Mehrwert in der Beratung und Betreuung von Onkologiepatienten. Dann denke ich mal, ist es wirklich nach wie vor notwendig, immer wieder auch in diese Soft Skills zu gehen. Beratungskompetenz, Kommunikation,
Da bildet ihr auch Fort- und
Sprechen.
Weiterbildungen an. Super,
Genau, ist
super.
notwendig, weil das ist eines unserer Hauptwerkzeuge. Also dieses Sprechen mit Patienten, wie macht man das? Also es ist schon herausfordernd, aber notwendig. Not, absolut notwendig. Das ist so mein Tätigkeitsfeld. Und natürlich geht es mir darum, die Apothekerschaft jetzt bei meinen oberösterreichischen Playern immer bestmöglich irgendwie zu vertreten und einfach aufzuzeigen, was unsere Potenziale sind, weil die manchmal eben nicht gesehen werden. Sei es jetzt beim Land oder bei der Gebietskrankenkasse oder so, bei allen sich bietenden Gelegenheiten. Ja, und dann mache ich noch als Apothekerkammer bei so einer internationalen Blutdruckstudie mit, die sehr herausfordernd ist.
Wo du gerade in Madrid warst.
Obwohl ich gerade in Madrid war, genau. Portugiesische, spanische und österreichische Apothekerinnen und dazugehörige Ärztinnen oder halt so Primärversorgungseinrichtungen untersuchen da tatsächlich die Auswirkung von einer Messmethode und der Aussage darüber auf das, was die Patienten damit tun. Und zwar geht es da nicht nur um Blutdruck, sondern versus Gefäßalter. Es geht um dieses Arterial Stiffness-Thema. Da gibt es eine ganz eigene Forschungswelt, in die ich da eingedrungen bin. Und da können wir den Leuten sagen, ihr Gefäßalter ist 10 Jahre älter als ihr kalendarisches Alter. Und es lässt sich beobachten, dass Menschen, denen man sowas sagt, einen anderen
Der
intrinsischen Impuls kriegen,
Motivation haben.
wie jemand, zu dem man sagt, aber der Blutdruck ist mit 160 zu 90 schon zu hoch. Dann sagen die Leute, ja, ich habe ein bisschen einen hohen Blutdruck. Wenn man ihnen sagt, deine Gefäße sind 10 Jahre älter als du, dann sind sie, was kann ich tun? Und ja, es ist ein ganz interessantes Forschungsprojekt, hat den treffenden Namen Together, weil es da um einen Team-Based Approach geht. Und ja, ist sehr spannend. Aber sehr mühsam. Patienten rekrutieren haben wir nicht gelernt, können wir nicht. Das müssen
Die
wir mühsam
Apotheken
lernen.
jetzt.
Ja, genau. Ist was wir nicht tun im normalen
Das
Leben.
heißt, du sprichst jetzt deine besonders netten Menschen in der Apotheke an.
Genau. Die müssen dann nur zum entsprechenden Arzt
Arzt
passen.
gehen, ja klar.
Ja, genau. Aber wir kriegen das hin.
Wie
Ich
viele
bin da
braucht der? Wie
überzeugt.
viele Patienten?
Wir wollen 700 Patienten
Okay, in
rekrutieren.
Oberösterreich.
Ja.
Das ist eine riesige Menge.
Geht. 50
Okay, das
pro
ist trotzdem viel.
Apotheke, pro
Okay, das ist schon
Teilnehmende.
viel.
Ja,
Das ist schon
aber
viel.
das braucht man. Wir haben erst 15%, aber wir
Okay.
werden es schaffen.
Ich fürchte, 700 klingt.
Du sollst mich nicht
Nein,
demotivieren.
nein, du bist ja eine Sportlerin, denke ich mir. Oder das schaffst du locker, aber es ist jetzt nicht nichts. Ja, es ist schon
Nein, es ist nicht nichts und es ist schwieriger, als ich dachte.
genau.
Aber wir haben
ich wollte dich nicht dümmeln.
Nein. So leicht geht das
nicht. Nein, ich kann auch nicht.
So leicht geht das nicht.
Ich bin, wir Ärzte haben ja auch so eine Fortbildungsverpflichtung.
Ja.
Und ich kann die nur loben, weil die wirklich gut sind, diese Fortbildungen. Jetzt spare ich mir vielleicht den Kommentar, das ist besser als die Vorlesungen während des Studiums sind. Aber
ja, okay. Du darfst das sagen.
Aber die sind jetzt wirklich gut, diese Fortbildungen. Aber wir haben zu wenig den zweiten Punkt, den du gehabt hast, diese Kommunikationsgeschichten. Ja. Das kommt wahrscheinlich im Rande vor, aber nicht im Mainstream der Ausbildung.
Ne? Mhm. Ja, ich glaube, dass das Ärzte genauso brauchen wie wir.
Komplett, klar.
Weil es echt schwierig ist, wenn man da nie was gelernt hat drüber.
Gar nicht.
Es gibt natürlich Naturtalente, aber man kann viele Dinge lernen, wenn man sie nicht in die Wiege gelegt hat.
Also allein wenn man den Fokus hinlegt oder es einem bewusst wird, dann ist es schon...
Genau.
Weil wir mit der Eva-Katharina Masel, Palliativmedizinerin vom AK, die so einen total feinen Podcast gemacht, und die machen das natürlich in ihrem Team, Palliativmedizin.
Da spürt man das auch, total, wenn man mit einem Palliativmediziner redet.
Die haben so eine Schönheit dann und so, also das ist einfach anders, ja. Aber das ist Palliativmedizin,
genau.
Das ist nicht die durchschnittliche, weiß ich nicht.
Genau. Und das ist oft schade.
Ja.
Aber man kann das alles ändern.
Ja.
Also man kann viele Dinge neu machen und...
Ja.
Es gehört sicher dazu.
Aber das wäre wirklich so. Ich überlege gerade, warum das nicht, weil es ist ja nicht so, dass jeder Vortrag jetzt von einem Pharmakonzern gesponsert wird für die Ärzte jetzt. Mhm.
Aber man findet wahrscheinlich auch.
Sind das ja einfach nur irgendwelche Gruppierungen, die Vorträge einbringen.
Irgendeine Fachgesellschaft.
Genau, oder so. Also müsste ja locker gehen.
Sicher, wird sicher gehen. Und ich glaube, man würde auch Sponsoren finden für Kommunikationsthemen, weil es ja auch essentiell ist. Ein Arzneimittel wirkt ja nur dann, wenn man es richtig nimmt und wenn man versteht, warum man es nimmt und wenn man das rundherum irgendwie passend ist.
Also jetzt bei der Medizin geht es ja nicht nur um die Arzneimitteleinnahme, sondern Verhalten, Ernährung, Umgang mit dem Krankheitsbild.
Ja, genau. Also, da gibt es vieles, was man kommunikativ regeln muss.
Genau, also es gibt viele Punkte. Aber wann formulieren wir die wichtigen Informationen, dass sie überhaupt gehört werden? Das sind so viele Punkte.
Ja.
Ich hatte gestern eine Patientin, die war schon geschwächt mit Lungentumor und hatte noch ein, zwei andere Patienten, die war einfach schon vorher K.O. und dann, also es war einfach lang bei mir, die war richtig K.O. Und das nächste Mal kürzere Setting, einfach zu viele Informationen wären dann gar nicht mehr.
Und es ist dann schwierig, auch für die Angehörigen, dann wissen die Patienten selber nichts mehr, dann gibt es keinen Transfer.
Also so. Genau, also ich habe da...
Nicht so einfach.
Nein. Oder?
Aber schön.
Schön, gell?
Ja.
Weil wir auch so einen Podcast gemacht haben mit der Christina Kaneido über den assistierten Suizid.
Ja.
Dieses, ich glaube, Natriumphenobarbital heißt der Stoff.
Genau.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden die jeweiligen Apotheken angefragt, ob die das anbieten wollten und oder nicht.
Genau.
Und es sind relativ viele in meiner subjektiven Wahrnehmung, die das gemacht haben. Ist das so gelaufen?
Ja, genau. Also es wurde nicht aktiv angefragt, ob man möchte oder nicht, sondern man hat sich aktiv melden können,
als Apotheke.
Als quasi diese gesetzliche Ermächtigung kam.
Ja. Und es ist nicht über euch gegangen, die Apothekerkammer, sondern...
Doch, das geht schon über die Apothekerkammer, aber über die Zentrale.
Okay.
Und es ist eben auch so, dass nur der Mensch, also der betroffene Patient selber oder ein Erwachsenenvertreter, Notar oder so, die Information bekommt, welche Apotheken das anbieten.
Ah, Moment.
Es gibt nicht
da
so
gibt's keine Liste.
Es gibt eine Liste, die nicht öffentlich ist.
Okay.
Um so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, angefeindet zu werden von den Gegnern, die das vielleicht nicht gut heißen. Und das finde ich gut, dass man das so handhabt. Mhm. Und die behandelnden Ärzte, das ist ja auch eine speziell ausgebildete Gruppe, die das machen, die wissen dann in ihrer Umgebung ganz oft schon, wo man sich hinwenden kann. Wir haben bei uns auch schon 2-3 Patienten
abgegebenes Präparat, genau.
Ja, genau.
Ich war erstaunt, ich habe komplett vergessen, wie viele Apotheken oder Prozent es waren, aber es waren viele. Also es
ja.
waren nicht wenige.
Nein, es
Und
waren
wenn es nur ein Viertel, aber
ja,
was soll es
kann
sein?
schon
Aber
sein.
es waren
Kann
doch,
sein. Ich
aber
weiß
okay,
es jetzt nicht
es
aktuell.
waren.
Es ist gut verteilt auch,
Ja,
so dass man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie ewig weit herumfahren, um diese Leistung zu bekommen. Aber es ist auch notwendig gewesen, auch da zu dem Thema Fortbildungen anzubieten, weil da kommt so was ganz Neues für uns, völlig Unbekanntes, und mit dem muss man auch umgehen. Und ich war damals sehr risikobereit und mutig und habe die beiden quasi Antipoden auf diesem
Okay, beide eingeladen.
Setting beide eingeladen und die haben
Okay.
gemeinsam
Ja.
einen Abend gestaltet.
Ja,
Also
sind die Antipoden, eine
die,
Palliativmedizinerin dagegen war, oder?
ja, also Palliativmedizin, die OPG, Österreichische Gesellschaft für Palliativmedizin, und dann gibt es ja noch die Gesellschaft für ein humanes
Genau,
Lebensende, die
genau, genau,
pro-assistierten
genau,
Suizid
genau.
auch gebildet wurden. Und die haben gemeinsam wirklich
Okay.
diesen Abend gestaltet. Und man hat gespürt, dass es wirklich ein Spannungsfeld ist. Aber ja,
Und ein
ist
gegenseitiges
auch so.
Abtasten auch, oder von diesen
Ja,
verschiedenen.
sehr wohlwollend, sehr,
Ja.
sehr empathisch auch, finde ich, von beiden Seiten. Einfach erkennend, dass es manchmal die beste Lösung ist, glaube
Und ihr habt wirklich schon in eurer Apotheke jetzt
ich.
2 oder 3 Mal das Präparat
Ja.
hergegeben. Aber siehst du, man weiß es, oder? Also
Ja.
man spricht drüber,
Ja,
es
genau.
arbeitet dann durch.
Ja, genau. Und man muss auch wissen, wie mache ich das dann? Was ist das dann? Was habe ich dann für eine Haltung, wenn sowas passiert?
Ja,
Weil
ja.
da habe ich einen Kunden, der hat Schnupfen und der nächste hat Husten und
Ja,
einer
klar, dann
bringt ein
steht der in der
Rezept und auf
Reihe.
einmal steht
Ja,
einer da
klar.
und der sagt,
Ja.
ich hab einen PIN für meine
Ja,
Sterbeverfügung,
ja.
und man muss dann einfach mit dem auch umgehen
Ja.
können.
Ja.
Ja, aber ich finde es wirklich gut, dass das möglich ist. Also ich bin eine Befürworterin dieser Möglichkeit, weil es sehr Menschen würdig sein kann, glaube
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist im Gesetztext noch nicht geregelt, was mit den Präparaten geschieht, die nicht eingenommen werden. Also die liegen dann irgendwo in einem
ich.
Kästchen herum.
Es ist schon, also zumindest zu einem Teil geregelt. Wenn das nicht verwendet wurde, dann muss es in die Apotheke
Muss
zurückgebracht
es?
werden, in der das ausgehändigt wurde. Deswegen ist es auch ganz genau definiert, was auf dem Flaschel draufstehen muss.
Okay.
Aber oft einmal findet man das dann vielleicht
Aber es
nicht.
ist so geregelt, dass es in die Apotheke, wo es herkommt,
Ja,
zurückgegeben werden muss. Und es steht irgendwo drauf,
genau.
damit das die Angehörigen, Zugehörigen
Genau, damit
später
man
dann
es.
finden.
Genau,
Okay,
genau,
okay.
genau. Das
Ja,
muss am
ja.
Etikett oben stehen.
Okay. Gut, das wird
Genau.
dann die Zukunft weisen, wie viele dann wirklich zurückkommen.
Keine Ahnung. Also ich
Ja.
weiß ja gar nicht, ob jemand darüber Buch führt.
Ja.
Weiß es nicht. Man könnte sie auch austauschen. Die haben
Nein. Haltbarkeit.
eine gewisse
Genau.
Haltbarkeit.
Ja.
Und wenn jetzt quasi die Haltbarkeit überschritten ist und der Betroffene das Gefühl hat, er möchte gern sicherheitshalber wieder
Okay.
eins haben, das noch
Ja.
aktuell ist, dann kann man das.
Aber so ein neuer Aspekt habe ich noch gar nicht. Also dann musst du nicht wieder sozusagen die Gespräche führen, dann kannst du einfach zu euch
Ja,
kommen.
genau. Aber wobei, da gibt es schon auch, ich bin jetzt keine Juristin, aber ich glaube, es gibt eine Zwei-Jahres-Begrenzung
Ja, okay. Okay. Ja.
oder ein Jahr.
Ja.
Bitte nicht festnageln.
Ja.
Da gibt es Berufe,
Ja.
die das
Nein,
genau
aber.
wissen.
Aber es ist ja, da gibt es ja auch verschiedene Darreichungsformen, aber
Genau,
es ist ja eigentlich ein
genau.
Trockenpulver, das man auflösen kann. Das Trockenpulver müsste sich eh einige Zeit lang halten, oder?
Ja, wobei man muss das halt dann auch richtig suspendieren. Eigentlich braucht man schon das gelöste Mittel und man muss ja irgendwas dazu reingeben, damit es nicht ganz so
Ja,
grausig
ja,
schmeckt. Also
ja, ja,
ja,
ja,
ja.
ja.
Auch nicht trivial.
Nein, aber ihr habt
Nein.
viele so Themen, ne?
Ja.
Ich habe mir früher schon bei Methadonsubstitution gedacht, das ist ja auch so ein Thema,
Ja,
oder?
ja.
Oder dann in der Früh die Apotheke und dann,
Genau, dann
genau,
kommen, da stehen
dann,
sie alle
genau, und dann die
draußen.
feinen Damen mit den Perlenketten und daneben so,
Genau,
oder,
daneben.
also das ist ja auch so,
Stimmt,
das muss man alles
stimmt.
handeln irgendwie in der Apotheke.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt auch das Schöne. Wir haben auch viele Substitutionspatienten. Wir betreuen im Augenblick, glaube ich, 10, 12.
Okay,
Obwohl ich
doch eine
so
Menge,
Apotheke am Land bin.
ja.
Da möchte man immer meinen, da gibt es sowas nicht, heile Welt und so. Aber ich finde das ja total toll, dass es diese Möglichkeit gibt und dass die Patienten, die es in Anspruch nehmen. Und es ist schon eine Patientenführung. Und ich glaube, das hat einen größeren Input auf Lebenswege, als man so im ersten Moment meinen
würde. Glaube ich sofort, ja, weil das ist ja also so also wenn ich da jetzt regelmäßig zu dir käme.
Wir entwickeln eine Verbindung und wir merken, wenn da was los ist. Und wenn das irgendwie, wenn da was aus den Fugen gerät. Und,
das ist schön, ja.
Und man kann ja mit den Menschen sprechen. Also haben wir viele, viele gute Beziehungen, glaube ich.
Ja. Und ihr wart ja vorher, also ihr habt ja vorher so ein schönes altes, also ihr seid umgezogen mit der Apotheke.
Wir sind umgezogen,
So einer richtig schönen alten Haus. Apotheke, ja. So wie nett ist das, ja. Jetzt in dieses Einkaufszentrum mit dem Wuchs, Das ist schon anders.
Das ist anders, aber wir sind in ein Haus übersiedelt in diesem Einkaufszentrum, das älter ist als unser Haus zu Hause.
Lustig,
ja. Insofern ist es eine gute Atmosphäre dort und wir haben einfach viel mehr Platz und viel mehr Licht und Luft und...
Ja. Das heißt, es ist nicht unangenehm da.
Nein.
Wirklich?
Nein,
okay, super.
Nein, gar nicht.
Oh,
nein, gar nicht. Das war mir ganz wichtig, oder uns beiden, also mein Mann und mir, ganz wichtig, dass wir nicht in so eine Einkaufszentrumsituation kommen mit kein Tageslicht. Und das haben wir dort nicht.
Okay.
Wir haben ein schönes altes Gebäude, das einmal ein Salzlager war, wo die Enns-Schiffe ihre Salzlieferungen quasi an Land brachten. Und dann hat man es auf die Fuhrwerke umgepackt. Und Richtung Böhmen und Mähren transportiert und das Gebäude war ein Salzlager.
Das ist doch super.
Das ist super.
Und ihr habt gewusst, ihr kommt da rein und dann habt ihr richtig Innenarchitektur. Dann habt ihr
dann haben wir gedacht,
ganz arg losgeplant.
Jetzt sind wir modern.
Genau, dann also sowieso mit, keine Ahnung, die Medikamente kommen.
Nein, das haben wir nicht.
Habt ihr nicht?
Keinen Roboter, nein.
Ihr geht da brav hin.
Wir gehen da hin. Okay. Wir gehen da hin und das mag jetzt ein bisschen altmodisch klingen, aber ich genieße das.
Ja.
Vor allem auch deshalb, weil ich bemerke zunehmend, ich weiß, das fängt mit R an und ist eine blaue Schachtel irgendwo da rechts unten.
Ja.
Keine Chance, wenn ich das aus dem Warenverzeichnis für den Roboter suchen muss. Der ist nicht mehr rechts unten.
Ja.
Und ich gestehe, es ist manches Mal für mich notwendig, vom momentanen Dara-Gespräch wegzugehen. Ich muss mir ja manchmal was überlegen. Ja. Ich habe ja nicht immer sofort alle Lösungen parat. Ja. Und muss mir was überlegen. Und da tut es mir gut, wenn ich ein paar Schritte gehe.
Ja.
Ich finde es sehr angenehm.
Okay.
Und wir haben es gut gelöst. Wir haben keine ewig weiten Wege. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt ewig weite Wege habe, dann ist es vielleicht nochmal was anderes und ich habe genug Platz dafür. Aber ich mag das eigentlich sehr gern. Es sind 198 Schubladen. Wir wissen das deshalb so genau, weil wir immer die Volksschule einmal im Jahr bei uns haben.
Führung.
Genau, und dann tun wir mit den Kindern halt, wie viele Schubladen sind das und wie lang sind die.
Die werden sich an alles erinnern, weil die haben ja ein Aufnahmevermögen von.
Ja.
Die kannst du dann gleich.
Das ist sehr nett, das ist immer total nett.
Super geil.
Ja, das mag ich.
Voll geil. Ja. 198. Das ist schaffbar eigentlich. Also so halbblind und bewusst hinzugehend.
Ja, genau. Und das weiß man dann schon, wo das ist. Also, es gibt viele Dinge, die auch der Körper speichert. Das merke ich schon.
Ja. Aber ich finde die Idee klug, dann mal weg von der Tara und durchatmen.
Ja, und auch auf eine andere Position gehen. Ja. Das ist hat auch einen metaphysischen Hintergrund, dass ich meine Position verändere, weil dann kann ich vielleicht einen neuen Gedanken fassen, in eine neue Richtung denken, etwas anderes sehen.
Und wenn du das Gefühl hast, es rennt gerade was schief mit dem Menschen, der da gegenübersteht, also wie oft proaktiv sprichst du, also das Medikament ist falsch oder sie brauchen was anderes oder da.
Also das Medikament ist falsch, das ist eigentlich was, das passiert ganz extrem selten.
Okay.
Ich kann mich gar nicht erinnern.
Okay.
Wir machen schon sehr oft Kontaktaufnahmen mit den Verschreibern, wenn irgendwie eine Darreichungsform zum Beispiel ungeeignet ist.
Mhm.
Ein lösliches Antibiotikum für jemanden, der Schluckbeschwerden hat, wenn es eins gibt und der Arzt hat das irgendwie nicht aufgeschrieben oder nicht ausgewählt, dann würde ich das proaktiv ansprechen und einen Kontakt mit dem Arzt machen oder so. Aber so, dass man jetzt tatsächlich draufkommt, dass irgendwas ganz schief läuft, das passiert Gott sei Dank sehr selten. Und dann ist es wirklich auch wichtig, dass man da nicht so ein Theater draus macht, sondern versucht herauszufinden, wie lange wird das schon so kombiniert. Dann kann ich schon mal abschätzen, wie dringend ist das jetzt. Und dann muss man schauen, ob man den Arzt gerade erwischen kann oder die Ärztin. Und wir finden immer irgendeine Lösung. Und wenn es einmal, wenn ich das Gefühl habe, es ist Gefahrenverzug, wenn wir eine Pause machen von einem Tag, weil ich den erst am nächsten Tag erreichen kann. Wird hinhauen. Aber da braucht man auch gute Kommunikationsskills. Sicher, ja. Ich kann nicht sagen, wow, was hat denn der Wahnsinnige aufgeschrieben? Ja, also dann sind alle verunsichert, das würde ich nie machen, aber es kann passieren.
Ja und auch ich habe gestern 10 Stunden durchgearbeitet, also nonstop, nur in der Kommunikation. Das mache ich nie sonst, das habe ich seit 100 Jahren gefühlt nicht mehr gemacht. Und ich habe dann am Abend gemerkt, okay, lieber mal 5 Minuten jetzt nicht angesprochen werden, so ist es mir gegangen. Kurz. Ja. Obwohl ich total liebe Menschen habe und ich mache es gern und ich surfe auf der Welle und ich strenge mich nicht an. Mhm. Weil ihr habt ja noch viel mehr Menschen in kurzer Zeit. Also das ist schon eine... Wie machst du das?
Naja, also erstens einmal gibt es für mich auch Aufgaben, die nicht an der Tara stattfinden, sondern halt irgendwelche bürokratischen Bürogeschichten. Ja. Und ich wechsle ja dann ganz oft zum Halbtag meinen Arbeitsplatz. Mhm. Ich gehe von der Apotheke weg und fahre in das Büro in der Apothekerkammer.
Ist angenehm.
Aber wenn man wirklich ununterbrochen nur an der Tara steht, das ist, glaube ich, was man ganz schwer aushalten kann. Und bei uns ist das halt dann ganz oft so gelöst. Wir haben viele Kolleginnen, die machen dann ab und zu einmal eben eine Vitamin-D-Messung zwischendurch oder mal eine Salbenrezeptur. Das kann total angenehm sein. Einmal was Magistrales herzustellen, irgendwelche Augentropfen machen oder irgend sowas, wo man mal mit sich und seiner Arbeitsplatz alleine ist. Schon gut.
Und wenn ihr Mitarbeiter habt, dann rotiert ihr die auch ein bisschen oder nehmt die mal weg von der Tara und sagt jetzt mal...
Die nehmen sich selber weg. Genau. Wenn das geht, dann lässt sich Gott sei Dank so organisieren. Ja. Und es gibt aber auch welche, die sehr zufrieden damit sind und das auch gern machen. Vielleicht auch nur halbtags arbeiten oder nicht 40 Stunden in der Woche, dann geht das auch leichter. Kann man sehr individuell agieren.
Ich stelle mir gerne die Frage, woran du gerade dran bist. Also welches Thema... Also jetzt hat nicht diese Hypertonie-Geschichte, aber sehe jetzt noch andere Sachen. Aber.
Wo bin ich gerade dran? Ich bin ja auch noch Präsidentin von einem Verein für angestellte Apothekerinnen in ganz Österreich.
Österreich, ja.
Und da gibt es immer was zu tun. Es gibt auch wieder Kammerwahlen bald. Mhm. Und das ist jetzt schon auch ein Fokus, quasi da gut vorzubereiten, in die inhaltliche Klärung zu gehen, Mitstreiterinnen zu finden, Leute anzusprechen, den Verein einfach wieder ein Stück weiter zu entwickeln. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Mhm. Ja.
Ich habe dir mal ein Foto gesehen von 3 Damen, also es ist ziemlich weiblich lastig so ungefähr.
Genau, wir sind wirklich gutes Team scheinbar. Volle Frauenpower, alle Landesvorsitzenden sind weiblich bei uns. Wir bilden echt das Berufsbild, den Berufsstand schon sehr gut ab, weil das sind wir ja 85% Frauen.
85%, gell.
Genau. Und es macht mir sehr viel Spaß, weil wir als Verein durch diese flache Hierarchie es ermöglichen, dass jeder, der gute Idee hat, diese Idee einfach bringen darf. Mhm. Und wenn wir die Möglichkeiten haben, das umzusetzen, dann setzen wir es um. Und es ist eigentlich egal, ob das die Präsidentin ist oder irgendein Mitglied aus einem Bundesland, das eine gute Idee hat, wenn die bis zu uns vordringt in diese Gruppe von Macherinnen, dann versuchen wir es umzusetzen.
Wenn ich mich nicht täusche, gibt es jetzt Forum Pharmazie, heißt das?
Genau, Forum Pharmazie,
Gibt es eine Fortbildung? Die Kolleginnen-Namen weiß ich nicht, Magister irgendwie Ernährungselemente, fünf Elemente, ja, Schwangerschaft. Genau.
Genau. Webinar. Genau.
Also ihr seid wirklich offen für
ganz vieles. Fünf Elemente Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und Wochenbett.
Genau,
diese Kollegin, die selber ein Buch geschrieben hat darüber und die ein bisschen einführen wird in das Thema. Stimmt.
Ja, du machst einfach komplett viele verschiedene Dinge. Ja, das ist ja nur beruflich, die ganzen privaten.
Viele Bälle in der Luft, genau.
Ich habe das ja auch und ich mag das total gern, weil ich kann nicht multitasken im Sinn von gleichzeitig, aber hintereinander kann ich komplett verschiedene Dinge denken, machen, tun. Mhm. Und das eine entspannt das andere und bereichert. Also
ich glaube auch, dass es um diese Bereicherung geht und um diese Vielfalt. Ich bin ja sehr energiegeladene Person. Ich glaube, das muss ich einfach dem Schöpfer, wer auch immer er sein mag, dem danken, weil das ist was, das hat man oder man hat das nicht. Und deshalb denke ich mir, wenn ich das habe, dann muss ich es auch nützen. Mhm. Und deshalb mache ich einfach gern verschiedene Dinge. Ja. Und es ist wirklich schön, diese unterschiedlichen Bereiche miteinander auch zu kombinieren, weil sie sind sich ja nicht fremd. Das eine ist Verein, das eine ist Kammer, das eine ist Apotheke, das sind schon alles, das ist schon die Pharmazie, halt in ihren verschiedenen Farben oder in verschiedenen Ausformulierungen. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich so zurückdenke, dass ich mich dann eigentlich wirklich für diese Pharmazie entschieden habe und das alles so passiert ist. Mhm. Also, es war ja nichts geplant von mir. Okay. Es war nicht geplant, dass ich in Oberösterreich lebe. Und
du den Mann beim Studium kennengelernt.
Ja, genau. Also, und ich habe da nicht lange nachgedacht. Ich bin dann einfach mit ihm mitgekommen. Und dann habe ich in meinem Aspirantenjahr meine Vorgängerin kennengelernt. Die war damals Apothekerkammer-Vizepräsidentin in Oberösterreich. Und die hat mich sofort infiziert. Ja. Die hat mich von Anfang an eingebunden. Und das ist auch so passiert und dann war ich Delegierte und dann bin in ihre Fußstapfen getreten. Es sind ganz viele Begegnungen, die mich beeinflusst haben und die mich sehr bereichert haben. Mhm. Und das passiert schon immer noch. Ich finde das sehr aufregend.
Mhm. Und dazwischen machst du Sport und ihr macht Reisen, habe ich nicht verstanden.
Genau, Reisen. Reisen, ganz toll. Ja. Das ist wirklich eine Leidenschaft, die mein Mann und ich teilen, seit wir uns kennen.
Ihr wart in Taiwan, das weiß ich, weil du warst vorher.
Ah ja, da waren wir gerade. Es war wirklich super. Ja. Ja, es war ganz toll. Und wir sind halt immer mit dem Rucksack unterwegs und das schon seit wir uns kennen, seit über 30 Jahren. Mhm. Und das macht sehr viel Spaß und da bin ich dann auch tatsächlich nicht erreichbar. Also ich versuche das schon so zu organisieren, dass meine ganzen Verpflichtungen. Dass meine Verpflichtungen da irgendwie ruhen. Und das geht auch immer. Ist noch nie ein Problem gewesen. Und auch in der Apotheke war es immer das große Ziel, diesen Betrieb so zu organisieren, dass der auch gut läuft, wenn wir nicht da sind. Mhm. Und das gibt mir ganz viel. Ja.
Ich habe Tierpädologie studiert und unterrichte dort ein bisschen. Unsere Professoren und so haben immer schon die letzten Jahre, ich glaube jedes sechste Semester, muss ich schon mal ein Bildungssabbatical und auch der Vorstand, die sind dann einfach weg. Okay. Und da sind sie nicht erreichbar. Da sind sie irgendwo im Himalaya und machen ihr Ding, forschen irgendwelchen Texten, aber jeder weiß es. Auch wenn du jetzt Doktorand bist, du kannst vorher, du kannst nachher, aber das halbe Jahr. Und es rennt aber, weil es weiß jeder.
Und es ist dann.
Es funktioniert komplett. Also
ich glaube, das ist auch wieder so am Moment, in dem man in Demut sagen muss, so wichtig bin ich nicht. Mhm. Und ich darf mir das auch herausnehmen, dass ich mir nicht erreichbar bin. Mhm. Und ich brauche das definitiv schon auch zur Erholung. Da bin ich meinem Mann sehr dankbar, weil ich neige dazu, mich dann zu überarbeiten. Und der sagt dann so, und jetzt hast du das eh nicht vergessen, wir sind jetzt dann wieder mal weg. Mhm. Ja. Und das ist gut. Und da ist er sehr wichtig und hilfreich für mich. Weil Reisen ist eine gute, ich will nicht sagen Ablenkung vom Alltag. Das klingt so, wie wenn ich mich ablenken müsste. Aber da kommen so viele neue Impulse, die mich dann wieder anspornen, irgendetwas anderes in Angriff zu nehmen. Mhm. Ich weiß jetzt kein Beispiel, aber vielleicht Ja, es hat auch mit dem Kochen zu tun. Ich tue ja leidenschaftlich gern kochen und ich tue eigentlich jeden Tag kochen, wenn ich zu Hause bin. Und das ist so nett, wenn man neue Impulse kriegt. Ja, ja. Es ist schön, wenn man bewährte Rezepte kocht.
Aber ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber in Taiwan war ich in einem 4-Sterne, also Hotel, und das Frühstücksbuffet war ein gutes. Aber da war unter einer Käseglocke Qualle. Mm. Genau. Bisschen gewürzt, und allein für die Story wäre es notwendig gewesen, dass ich die esse. Ja. Und ich habe wirklich gewartet, geht irgendeiner der Taiwanesen hin und kostet davon. Ne? Keiner hingegangen. Mhm. Und es war jeden Tag die gleiche. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht liegt das schon seit
14 Tagen.
Ich hab mich nicht getraut, diese Qualle zu kosten. Aber
ja.
Also es wäre schon... Also,
spannend.
Das es wäre gut gewesen, ja. Also,
ich verstehe das. Also ich bin auch sehr mutig, aber es gibt so gewisse Dinge, die ich dann auch nicht esse.
Die nächste Reise geht wohin?
Dieses Jahr bleiben wir in Europa. Die nächste Reise wird, das ist ein Geheimnis. Das
kann ich jetzt dann sag's nicht. Nein.
Das ist deswegen ein Geheimnis, weil ich meinen Mann entführen werde und er es noch nicht weiß.
Nein, dann sag bitte nicht. Nein, aber es bleibt in Europa.
Es bleibt in Europa.
Nein, wollen wir nicht.
Genau. Okay, nein. Ja, genau. Okay. Genau. Na, und wir werden sicher im Herbst einmal nach Frankreich fahren. Aber einfach so aufs Geratewohl, wenn es dann Herbst ist. Ja.
Aber du warst schon einige Mal in Asien, oder ihr?
Ja. Eigentlich so diesen ganzen südostasiatischen Bereich, Laos, Kambodscha, Burma, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien. Ja. Und so, das
ich liebe diese Länder.
Ja.
Also ich war nicht in allen, die du jetzt aufgezählt hast.
Ja, aber es hat mich sehr gefangen, wird mich auch nicht mehr loslassen, weil das ist ein Eintauchen in eine andere Welt.
Ja.
Ich finde das immer sehr schön. Dieses buddhistische Spüren, dieses buddhistische durchdringt ja alles. Ja. In Laos ist das eben speziell besonders schön, finde ich. Noch
nicht, ja. Ach, ja.
Wirklich sehr, sehr schön. Hat mich tief beeindruckt.
Was am meisten?
Dort gibt es diese spirituelle Hauptstadt Luang Prabang am Mekong liegt die. Die hat so schöne alte Gebäude, hölzerne Tempel, die so bemalt sind. Und es ist auch nicht so aufpoliert, so Hochglanz, sondern man spürt einfach, die sind alt und die werden noch sehr intensiv auch bewohnt von den Mönchen. Und das ist eine super Stimmung in der Stadt, weil da ganz viele Mönche immer leben. Und die sind auch Teil des Straßenbilds und ja, es hat einen irrsinnig beruhigenden Effekt auf mich. Und sie in diesem Tempelbezirk aufzuhalten und in dem Garten zu sein und einfach unter irgendeinem Frangipani zu sitzen oder zu schauen, das
reicht dann schon.
Das reicht vollkommen. Ja. Vielleicht nur mit auf den Mekong.
Okay.
Mehr brauche ich nicht.
Ja. Ich habe am Schluss natürlich immer noch ein, zwei Fragen, aber Dinge, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe, die du gerne ansprechen wolltest oder die es wert wären, dass wir da hingehen?
Ich habe mich ja gar nicht irgendwie dahingehend vorbereitet und es kommt jetzt auch da gar nichts in mir hoch.
Da machen wir noch so ganz banal, aber weil auf eurer Homepage, oder banal ist gar nichts, aber auf eurer Homepage habt ihr so Newsletter und Artikel. Der letzte war über Adaptogene.
Ja.
Genau. Und da kommt natürlich auch Schisandre vor, was wir in der chinesischen Medizin verwenden.
Ja,
Der Ginseng war jetzt, glaube ich, nicht drauf, aber den hast du mal erwähnt. Rosenholz.
Genau. Rosenwurz.
Entschuldigung.
Ja,
genau. Und Ashwagandha.
Genau.
Also, das empfiehlst du gerne.
Ja, gerne und erfolgreich, sage ich jetzt einmal. Weil es schon sehr kräftige Pflanzen sind, die wirklich Menschen helfen, wenn sie halt schwierige Situationen haben. Also ich glaube, dass Adaptogene eigentlich so ein Must-Have in unserer Zeit sind, weil man sie sehr oft sehr kurzfristig auf veränderte Bedingungen einstellen muss. Und das kann echt herausfordernd sein. Und auch der Probiogene sind da wunderbar.
Ja, ja. Wir haben jetzt, glaube ich, so ein paar aufgezählt. Genau. Fehlen noch ein paar.
Die Tigerwurzel würde man noch einfallen. Genau. Ja. Aber dann haben wir ja schon ganz viele Rosenwurz, ja, ganz viel Rosenwurz, Ginseng, Schisandra, Ashwagandha. Na, also.
Und du würdest die dann, also in dem Artikel kommt ja noch mit Vitamin D,
ja.
Aber einzeln oder im Kombi?
Ich glaube, dass jedes hat so ein bisschen einen zusätzlichen Schwerpunkt. Ashwagandha würde ich eher nehmen, wenn man das Thema mit Schlafen hat. Mhm. Rosenwurz würde ich nehmen, wenn es um Lernen geht und schon so Überlastungssyndrome sind. Mhm. Ginseng würde ich eher nehmen, wenn jemand einfach schwach ist. Mhm. Ist ja auch im Alter total eine gute Unterstützung. In Kombinationen davon, auch gut möglich, wobei das sind dann meistens schon so Kombinationen, wo eben auch ein bisschen B-Vitamine drinnen sind, wenn jemand wirklich so Erschöpfungszustände hat.
Jetzt hast du schon so schön aufgezählt, Schisandra hat noch gefehlt.
Schisandra hat noch gefehlt. Wann würde ich Schisandra hauptsächlich empfehlen? Manches Mal ist Schisandra, finde ich, ganz gut, wenn es so dabei auch eine Stimmungseintrübung ist.
Okay.
Ist so mein Erfahrung. Mhm. Aber sonst hätte ich bei Schisandra eigentlich nichts Spezielles.
Wir verwenden in der chinesischen Phytotherapie Fructus Schisandra, also die Früchte.
Ja, ja.
Wovon redest du?
Ja.
Auch. Es gilt als Uwitz, so heißt es chinesisch, und gilt als eine der so sauer astringierendsten.
Ja.
Also es ist wirklich nicht wohlschmeckend.
Ja, okay. Ja. Kann ich mir schon vorstellen.
Genau. Ja. Und in der chinesischen Medizin wird es als bewahrend, zusammenziehend eingesetzt. Mhm. Also egal, ob man jetzt als Frau stark schwitzt im Wechsel, Nachtschweiß oder was
ist das? Ja, das stimmt, bei, so Wechsel, stark, bei Wechselbeschwerden. Vielleicht habe ich deshalb auch diese Assoziation mit diesen Stimmungseintrübungen, weil das haben ja Frauen im Wechsel auch ganz oft. Ah ja, schau, haben wir schon wieder was gelernt. Ja,
nein, aber bei Schisandra würde ich, also verwendet man nicht häufig hochdosiert diesen Rezeptur, weil es wirklich nicht gut schmeckt. Ja. Aber es zieht halt zusammen, ist auch bei, was nicht, Inkontinenz und also immer, wenn man so ausrinnt energetisch, dann bewahrt das dieses Bild von Schisandra.
Ja.
Aber es schmeckt halt eher heftig. In der getrockneten Rohdrogenform.
Ja, ja, das ist sowas Ähnliches wie Sanddorn, glaube ich. Also ganz wenig Zucker und sehr sauer und adstringierend, Gerbstoffe und so. Ist auch nicht gerade ein wohlschmeckendes Wunderding.
Ja. Im Studium habt ihr, also sowieso Botanik, habt diese ganzen Pflanzen unendlich viel gemacht.
Mhm.
Hört das auf bei den europäischen Pflanzen? Kommen auch indische Pflanzen vor? Also, oder die wichtigsten?
Also während meiner Zeit an der Uni hat es keine nicht-europäischen. Heilpflanzen, ja, schon. Also natürlich auch Pflanzen, die nicht bei uns wachsen. Teufelskralle, was fällt mir denn noch ein? Viele tropische. Aber nicht jetzt chinesische Drogen, weil da geht es ja dann auch wieder um die speziellen Zubereitungen, geröstet und in Honig gekocht und so.
Genau.
Na, das ist in meiner Zeit war das nicht. Ich gestehe, ich weiß nicht, was jetzt an der Uni gelehrt wird, aber ich würde mal glauben, dass das, wenn überhaupt, dann additionelle Fächer sind, die man sich vielleicht freiwillig aussuchen kann, aber die nicht zum Standardcurriculum dazugehören.
Diese Frage habe ich mit einem Kollegen besprochen. Mhm. Wenn ich jetzt Florian Ploberger, 20 bin, beschließe, ich möchte eines Tages eine Apotheke leiten, was ist der Weg? Ich glaube, ich inskribiere.
Ja,
ich
genau.
Ich inskribiere, ich studiere. Ich
mache mein Studium, genau.
Ich mache sozusagen dieses eine Jahr.
Genau.
Und dann?
Dann musst du noch weitere 5 Jahre arbeiten, fulltime, um die Berechtigung zu bekommen, auch selber eine Apotheke haben zu dürfen oder leiten zu dürfen. Genau, 5 Jahre ist das Quinquennium.
Und jetzt gibt es diese 1400 in Österreich. Mhm. Das ist sicher reglementiert nach, weiß nicht, Einwohnerzahl pro oder
genau,
so.
Genau, wir haben gerade, also weil du das jetzt ansprichst, es gibt gerade einen Beschluss darüber, dass wir eine neue, bessere Berechnungsmethode anwenden, wie bisher beim Ausrechnen, ob eine neue, weitere Apotheke irgendwo Sinn macht.
Ja, ja.
Und es hängt natürlich davon ab, ob dort Ärzte sind, die Patienten versorgen und wie viele Menschen dann quasi in diesem Einzugsgebiet den anderen, die schon da sind, noch bleiben, wenn eine neue kommt. Also das ist, so ist die Logik, die da berechnet wird. Wir sagen dazu bedarfsorientiertes Konzessionssystem.
Aber gut, die Bevölkerung, wir werden ja nicht massiv mehr in Österreich. Gibt es jetzt massiv mehr Apotheken in den letzten 50 Jahren? Oder?
Naja, schon. Doch, schon. Sicher. Aber wir sind auch wirklich viel mehr Menschen geworden. Wir sind jetzt 9,6 Millionen Österreicher.
Okay, ja. Weil als ich Kind war, waren es 8 Millionen. Also
so. Nein.
Waren das, ich weiß nicht.
Weniger.
Weniger. Wirklich. Okay, dann.
Ja, ja.
Dann gibt es auch mehr Apotheken einfach, genau.
Ja, genau.
Und dann, okay, ich bin jetzt, also ich habe das alles gemacht, meine 5 Jahre da.
Genau.
Und ich würde gern entweder eine eingesessene übernehmen oder eine neue machen. Mhm. Da trage ich mich ein in eine Liste oder das gebe ich bekannt.
Wenn du
oder?
Eine neue haben willst, dann musst du einen Antrag stellen und irgendwie ein Lokal haben und dann wird das bei uns im eigenen Wirkungsbereich im Haus geprüft, dann gibt es ein Gutachten. Und dann kommt heraus, ja, passt, der Florian Blohberger darf an dieser Adresse mit diesem Einzugsgebiet eine Apotheke errichten. Dann ist das genau definiert, wo dein Standort ist. Ja, und dann musst du sie innerhalb von 5 Jahren aufsperren, weil sonst ist sie wieder
futsch. Okay, sonst ist sie futsch, ja. Genau. Und dann gibt es ganz genaue Guidelines, einfach, was die zu haben. Also von Hygiene angefangen über Apparatur, über Mitarbeiter, über da.
Genau, das regelt bei uns die ABO. Die im Jahr 2005 nochmal neu geschrieben wurde. Und die sagt ganz genau, wie viele Quadratmeter muss der Kundenraum haben, wie groß muss das Labor sein. Ich brauche ein Schlafzimmer, wo man Dienst machen kann, mit einem Badezimmer und alle möglichen anderen räumlichen Vorschriften, um eben eine Vollapotheke sein zu können. Genau.
Also man muss ganz schön vorinvestieren, so finanziell meine ich.
Ja, schon. Ja, natürlich. Natürlich, wobei das Neuaufsperren einer Apotheke immer nur der kostengünstigere
als die alte.
Ja, eine zu übernehmen, ja, also kommt drauf an, aber das wird im Bereich von Jahresumsätzen gerechnet, der Wert.
Mhm. Okay.
Ja, kann schon mal 3 Millionen sein, oder?
Ja.
Das ist schon viel Geld oder mehr.
Ja. Gut, ich bin eh Arzt geworden.
Genau.
Wohl euer Wissen hätte ich manchmal wirklich so gern, weißt du, so, wenn ich da vor diesen Rezepten, also vor diesen Medikamentenlisten sitze und denke, okay, also was ist das jetzt alles? Wie wirkt das?
Ja.
Auch in Kombination, gerade bei den Psychopharmakern, es gibt so Bereiche, die für mich so komplex sind.
Ja, aber die sind auch, da gibt es auch ganz viele, die nicht geklärte Wirkmechanismen haben. Oder so Polymechanismen.
Ja.
Ganz Dopaminsystem, Noradrenalinsystem und auch für uns schwer.
Du hast schon die Onkologie angesprochen, wo sich so viel tut.
Das, ja,
also unglaublich. Ja.
Unglaublich.
Genau. Also jetzt, wenn wir jetzt im Jahr 2050 wären, was hat sich dann getan?
Was hat sich getan? Ich glaube, wir werden noch viele andere Krebsarten in den Griff kriegen und wie eine chronische Erkrankung behandeln können.
Mhm.
Hoffentlich auch irgendwann einmal was für ein Pankreas.
CA,
das war irgendwie toll. Und ich glaube, dass wir tendenziell älter werden können und sogar gesünder älter werden können, wenn ich mir das so anschaue. Also es ist echt frappant, wie diese neuen Small Molecules wirken. Wahnsinn. Echt erstaunlich. Ich hoffe, dass wir uns das als System, als Gesellschaft in 2050 nur leisten können. Weil das ist natürlich extrem. Also die Kostenexplosion in diesem Bereich, die ist unfassbar. Also Hochpreispräparate. Ich habe im vergangenen Monat das erste Mal in meinem Leben einen Kassenumsatz gehabt von über 700.000 Euro. Und ich sage das jetzt so ganz unverblümt, weil davon sind ist die Hälfte Hochpreispräparate. Mhm. 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 Das heißt, das sind Dinge, die kosten im Monat 45.000 Euro oder mehr.
Ja, ja.
Und wenn man da ein paar Patienten hat, oft einmal gibt es so familiäre Häufungen, das ist Wahnsinn.
Das ist richtiges Geld.
Das ist Wahnsinn. Ja. Und das macht vielen Apotheken Schwierigkeiten, weil die müssen vorfinanziert werden, bevor die Krankenkasse ihre Erlöse zahlt.
Okay. Okay.
Und das bringt Apotheken in finanzielle Nöte, weil ich muss im schlimmsten Fall 4 Wochen, 5 Wochen vorfinanzieren, bis das dann quasi wieder hereinkommt.
Ja.
Das kann problematisch werden.
Aber jetzt als Bankräuber wäre ich jetzt komplett motiviert, also
die Apotheke zu knacken, oder?
Ja. Nein, aber das sind ja richtige Wert. Also das ist ja.
Muss man nur wissen, welches
Schachtel
das ist mit dem großen Wert.
Ja, genau.
Und die Frage, ob man dann dafür
welches, was 198 Schubladen ist es, genau.
Alles hinten drin. Ganz Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja,
ja. Ah, der Mili zeigt uns, dass wir langsam zu einem Ende kommen sollen.
Okay.
Genau, genau. Dann, also ja. Wir haben eh schon vieles gehabt. Ich glaube, du hast, also ich stelle dir am Anfang, am Ende gerne diese Frage, die jetzt nicht so passt, aber doch, wie du gerne sterben wolltest. Mhm. Vielleicht dürfen wir trotzdem diese Frage noch stellen.
Ja.
Genau.
Wie würde ich denn gerne sterben? Also ich glaube, viele Menschen wollen gern gesund sterben. Das ist aber schwierig, weil warum stirbt der Körper, wenn man nicht mehr, wenn man gesund ist? Nein, also ernsthaft. Schön wäre es, im Schlaf zu sterben, glaube ich. Und es wäre auch sehr schön, wirklich das Gefühl zu haben, dass alles erledigt ist.
Mhm.
Das wäre irgendwie gut. Genau, und dann gibt es, glaube ich, viele gute Möglichkeiten, aber schlafen ist eine Sache. Oder vielleicht auch fliegen.
Fliegen?
Ja.
Okay.
Ja, vielleicht. Obwohl, na, es hat keinen besonderen Wert. Na, schlafen ist gut. Schlafen wäre eine gute.
Ja, schlafen ist gut.
Wäre gut. Von Morpheus zu Orpheus.
Ja. Ich schlafe sowieso so gern. Also es ist immer Vorbereitung auf.
Genau, genau. Ja. Ich schlafe auch gern, aber nicht sehr viel. Also.
Ah, du brauchst nicht viel Schlaf. Du hast so viel Kraft in dir. Du brauchst nicht so viel.
Nicht so viel.
Stimmt. Genau. Ja, du dann. Es war eine Freude. Vielen Dank fürs extra Herkommen.
Ganz meinerseits.
Genau.
Es hat mich sehr gefreut.
Es war schon nett in Linz. Es war eh unser zweites Treffen, weil das war ja schon, ich habe geschaut, 2007 oder so muss das gewesen sein.
Das muss ganz lang her gewesen sein. Ja. Da war eben nur meine Vorgängerin.
Ja. Und es war auch woanders, weiß ich noch, es war irgendwie in einem anderen Platz.
Hotel. Genau. Ja, genau. Ja. Stimmt. Ja, wer weiß, wann wir uns wieder begegnen.
Ja. Oh.
Ich freue mich auch.
Dank dir.
Vielen Dank.
Alles Gute weiterhin. Mhm. Auch für die geheime Reise.
Ja, das wird sicher super werden.
Fein.
Vielen Dank.
Danke dir.